warten jetzt wahrscheinlich schon auf unsere Podiumsdiskussion und auch unsere Podiumsteilnehmer sind schon da. Ich darf die jetzt mal nach vorne bitten. Wir haben drei Gesprächsteilnehmerinnen und Teilnehmer. Ich begrüße ganz herzlich Frau Dr. Monika Schwalenberg von den Märkischen Kliniken, Herrn Dr. Andreas Grundmeier vom Klinikum Essen-Mitte und Herrn Dr. Christoph Wölfel vom Marienhaus-Klinikum St. Elisabeth Neuwied. So, jetzt fange ich einfach mal zu meiner Rechten an. Da hat sich jetzt platziert Dr. Christoph Wölfel. Ich darf Sie vorstellen, also ich hatte ja schon gesagt, Sie kommen vom Marienhaus-Klinikum St. Elisabeth in Neuwied und Sie sind dort der Chefarzt von der Klinik für Orthopädie, Unfallchirurgie und Sporttraumatologie und Hand- und plastische Chirurgie, also ein ganz weites Feld, dass wir auch die Fachrichtung kennen. An seiner rechten Seite Frau Dr. Monika Schwalenberg. Sie ist die Direktorin der Klinik für Hämatologie und Onkologie, also eine Internistin haben wir hier mit am Tisch. Auch an Sie ein herzliches Willkommen. Und ich darf noch mal begrüßen, war auch im vergangenen Jahr bei uns schon mal zu Gast, aber ich begrüße jetzt nochmal wieder zum anderen Thema Herrn Dr. Andreas Grundmeier. Er ist Notfallmediziner und zu Hause in der internistischen Intensivmedizin und ist der stellvertretende ärztliche Direktor am Klinikum Essen-Mitte. Das also ist unsere Runde und unser Thema auf diesem Kongress hier in diesem Jahr, Schwerpunktthema ist Doc Future, Arbeiten in der Medizin 5.0. Und diese kleine Runde soll auch ein bisschen dazu dienen, dass Sie sich als Klinik, als Fachgebiet mal vorstellen können. Und bevor ich noch Sie mit noch ein paar mehr Fragen löchere, möchte ich Ihnen erstmal die Gelegenheit geben, einfach, ich fange rechts an der Reihe, nur um mal zu sagen, was ist bei Ihnen das Besondere an der Klinik? Was können junge Kolleginnen und Kollegen, die zu Ihnen an die Klinik kommen, lernen? Was ist vielleicht, hat sich in den vergangenen Jahren, wir haben es von Dr. Klotz gehört, auch schon so einfach Usus geworden, dass man mit dem Roboter operiert. Wie geht bei Ihnen die Entwicklung und was läuft diesbezüglich an Ihrer Klinik?
Gut, da müssten wir ja fast unsere Frau Dr. Wünsche fragen, die hier mit dabei ist als Assistenzärztin, damit es auch valide ist, die Aussage. Aber Sie können mich ja jederzeit korrigieren.
Wir glauben auch Ihnen.
Ja, wir sind in Neuwied ein Krankenhaus der Schwerpunktversorgung mit 630 Betten aktuell. Wir erfüllen nach der zuletzt gelaufenen Simulation die Voraussetzungen für ein Level-3-Haus, also allumfassende Versorgung. Das wird auch so kommen. Wir sind dort infrastrukturell so aufgestellt. Für mein Fachgebiet sprechen, wir haben einen Hubschrauberflugplatz sozusagen nach Chaops zwei Richtlinien auf dem Dach. Das sind wir die einzigen dort. Das heißt, unsere Anflugsituation ist sehr gut und unlimitiert, 24 Stunden. 7 Tage in der Woche. Die Klinik selber ist im Landesbettenbedarfsplan mit 113 orthopädisch-unfallchirurgischen Betten ausgewiesen. Dort fällt, wir haben so ein muskuloskeletales Zentrum gegründet, die Neurochirurgie, Wirbelsäulenchirurgie, Orthopädie-Unfallchirurgie, Hand- und plastische Chirurgie drunter. Ich bin erst seit 1.6.22 dort tätig. Deswegen haben wir noch nicht allumfassend die komplette Weiterbildung. Die kommt jetzt aber, weil man ja am Anfang nur immer eine begrenzte Weiterbildungsbefugnis bekommt. Das haben wir jetzt aber alles beantragt. Ist aber für alle Teile schon sozusagen niedergelegt, was die einzelnen Fachgebiete innerhalb des muskuloskeletalen Zentrums angeht. Wir haben einen Stellenschlüssel von 1,8,712 momentan. Also 9 Köpfe Oberärzte, 12 Köpfe Assistenten und mich. Und dann noch in der Klinik für Neurochirurgie 4VK.
Da möchte ich noch mal zur Weiterbildung nachhaken, weil das die jungen Kolleginnen und Kollegen immer interessiert. Sie sagen, es beantragt. Also es wäre dann so, dass alle Kompetenzen, chirurgischen Kompetenzen für den Facharzt für Chirurgie bei Ihnen erworben werden können.
Im Bereich des muskuloskeletalen Krankheitsbildes, okay. Genau, tatsächlich. Und ich komme gerade aus Berlin von unserem Jahreskongress, der DKU. Wir haben dort viele Gespräche geführt mit dem Jungen Forum. Da war ich eins der Gründungsmitglieder vor 20 Jahren tatsächlich. Matthias weiß das. Und ja, ich muss feststellen, tatsächlich das, was die jungen Leute fordern, ist bei uns machbar. Spannend ist aber, und das ist so eine Botschaft von mir jetzt an Sie alle, man muss sich das auch holen. Ja, also wir haben zum Beispiel ein uneingeschränktes Weiterbildungskonto. Das habe ich mir vertraglich so sichern lassen, dass wir alles, was ich unterschreibe, finanzieren. Das macht bloß keiner. Also nur ganz wenige. Also das, was ich damit sagen will, es gibt schon auch, sagen wir mal, wenn man gute Voraussetzungen bietet, muss derjenige, diejenige, die zu uns kommen, sich daran auch bedienen wollen.
Mit Weiterbildungskonto meinen Sie jetzt Zusatzfortbildung,
genau.
Kurse, die man im Zuge der Weiterbildung absolvieren kann, vielleicht nicht muss, aber kann und dann auch finanziert bekommt.
Die ich mir auch vorstelle als Chefarzt, in unserem Fach ein ATLS-Kurs zum Beispiel, das gilt für uns als Voraussetzung für den Schockraum, AO-Operationskurse, wir können zu den Lufthansa-Kursen, also das sind so Dinge, die ich gerne fördere und der Träger auch zahlt.
Mhm. Herzlichen Dank. Dann geben wir gleich mal die Runde weiter an Frau Dr. Schallenberg. Wie sieht's bei den Märkischen Kliniken aus bei Ihnen?
Ja, Märkische Kliniken heißt Lüdenscheid. Das ist der Hauptstandort und mit der Geriatrie in Werdohl. Das ist im Sauerland. Für alle, die es nicht kennen, viele kennen es vielleicht aus dem Verkehrsbericht, die gesperrte Brücke bei Lüdenscheid auf der A45. Das ist auch tatsächlich so ein immer wiederkehrendes Thema bei uns. Wir haben eine Klinik mit 800 bis 900 Betten, also eine wirklich große Klinik mit 28 Fachabteilungen. Wir machen die Grund- und Regelversorgung für den Märkischen Kreis und wir bieten Schwerpunktversorgung für Südwestfalen. Also ein Haus, in dem Sie alles außer Herzchirurgie und Neurochirurgie, Kinderchirurgie machen können. Alles ansonsten an somatischen und nicht somatischen Fächern. Der Vorteil ist, dass es einfach wunderbar kurze Wege sind, das Ganze auf einem qualitativ hohen Niveau. Ich bin jetzt Internistin, wir haben zum Beispiel 5 internistische Kliniken plus Geriatrie noch im Nachbarort. Die Weiterbildung ist gesichert, in regelmäßigen Rotationssitzungen besprechen wir jeweils, welcher Assistent wohin kommt. Und das klappt auch. Die Arbeitsbedingungen sind für meine Begriffe gut. Das wird eingehalten, das Arbeitszeitgesetz sowieso, alles das, was selbstverständlich ist. Ab neuem Jahr bieten wir auch Universitätsmedizin an. Das heißt, die Uni Neumarkt in Rumänien mit Campus in Hamburg wird dann die Kollegen für die klinische Ausbildung im Studium, also nach dem Physikum, zu uns schicken. Und das hebt natürlich auch die Qualität insgesamt. Es gibt ein sehr gutes Curriculum, das wir dann auch weitervermitteln. Und natürlich profitiert auch jeder ärztliche Mitarbeiter davon. Und dadurch, dass wir durch die Brückensituation eingeschränkt sind oder auch anders denken müssen und immer wieder gucken müssen, wo kommen trotzdem die Mitarbeiter her, sind wir natürlich schon auch etwas länger damit beschäftigt, neuere Konzepte zu entwickeln. Homeoffice für einzelne Tage in der Woche zum Beispiel. Oder einfach insgesamt zu gucken, wie wir uns gut aufstellen können. Wir haben so zum Beispiel im Kreis der Klinikdirektoren die sogenannte Agenda 2030 entwickelt, bei der wir sehr genau gucken, wie können wir unser Krankenhaus noch besser aufstellen, wie ist es weiterhin überlebensfähig in einer Situation, in der ja ansonsten jedes andere Haus auch steht, nämlich ökonomisch durchaus schwierig, aber doch so aufgestellt, dass wir wissen, wir kommen da durch und abgesehen davon sind wir für die Region tatsächlich unverzichtbar. Und das ist ein gutes Gefühl, in einem Haus zu arbeiten, in dem der Bestand gesichert ist.
Mhm. Zu den Arbeitsformen würde ich dann das gerne nochmal vertiefen. Hier nochmal die Nachfrage. Sie als Internistin, internistische Weiterbildung bis zum Facharzt, alle Kompetenzen
alles decken gesichert,
Sie ab,
ne?
Sogar
genau,
noch mit
genau.
Zusatzgeriatrie.
Ja, genau. Also 5 internistische Kliniken, das ist gesichert.
Genau,
ja.
Damit wir erstmal in der Runde rumkommen. Jetzt geht es weiter an Herrn Dr. Grundmeier, die Klinikum Essen-Mitte. Wenn Sie die nochmal bitte kurz vorstellen unter den Aspekten.
Sehr gerne. Ja, Sie hatten ja schon gesagt, ich komme aus Essen, damit komme ich im Grunde, was die aktuelle Diskussion betrifft, aus dem Zentrum des Sturms, um das mal zu sagen. Die Kollegen haben das schon ein bisschen angedeutet. Die Krankenhauslandschaft baut sich ja in einer Form um, wie ich das in den letzten 33 Jahren, wo ich ärztlich tätig bin, eben bisher noch nicht erlebt habe. Wir haben schon einiges umgebaut oder umbauen müssen. Als ich angefangen bin in Essen, hatten wir noch 15 Krankenhäuser. Jetzt haben wir noch 9 Krankenhäuser bei 4 Trägern. Also das wird relativ überschaubar. Die Klinik Essen-Mitte sind einer der 4 Träger sozusagen. Wir haben 900 Betten an 3 Standorten. Essen ist ja ein relativ hochverdichteter Raum. Also die müssen sich so vorstellen, dass die Standorte so 3 Kilometer entfernt sind, weil die Kollegin das eben auch erwähnte. Da ist ein gewisser Abstand, aber es ist auch eine gewisse Nähe eben entsprechend da. Wir haben 25 Fachkliniken und wir haben eigentlich 2, 3 große Themen, die wir bei den Kliniken Essen-Mitte auch mit Blick auf die Zukunft sozusagen schon lange aufgestellt haben. Das ist einmal Cancer Center, also alles rund um sozusagen Tumorerkrankungen. Im Grunde jedes Fach, das Sie bei uns finden, hat in irgendeiner Form eine Schnittmenge mit Tumorerkrankungen. Haben Sie also die Möglichkeit, sich dort eben entsprechend sowohl im operativen Bereich als auch im konservativen Bereich eben entsprechend zu spezialisieren und entsprechend auszubilden. Wir sind gerade dabei, auch unter den Aspekten der neuen Reform noch 2-3 neue Kliniken aufzumachen. Da kann man jetzt noch in der Öffentlichkeit nicht drüber sprechen, aber wir werden dann sozusagen 95% aller Tumorerkrankungen abbilden können in der konservativen und auch in der operativen Form. Ich selber bin ja Internist und deswegen kann ich noch vielleicht erwähnen, wir haben 10 internistische Kliniken an diesen 3 Standorten und wir haben uns damals, weil wir da in der Tat Nachwuchsprobleme hatten, uns hingesetzt. War, darf ich erzählen, durchaus ein schmerzhafter Prozess unter den Klinikdirektoren und wir haben sozusagen diese Aufgaben der Klinikdirektoren alle weggenommen in eine zentrale Stelle und wir organisieren für die innere Medizin immer ein zentrales Rotationssystem schon seit vielen Jahren. Wie gesagt, am Anfang hat das ein bisschen geholfen, jetzt läuft es relativ geschmiert. Wir haben immer so 45 bis 50 Assistenzärzte in diesem System, gehen nach der Weiterbildungsordnung eben entsprechend vor. Jetzt wissen Sie ja, wenn Sie sich damit beschäftigt haben, gibt es so einen Common Trunk in der inneren Medizin und darauf aufsetzen sozusagen die spezielle Ausbildung. Und der Common Trunk wird relativ streng von uns organisiert. Wir haben im Augenblick Glück, dass wir sehr viele Bewerber haben, kaum freie Stellen. Insofern können wir uns das im Augenblick noch so ein bisschen leisten, das so ein bisschen strenger zu organisieren. Die Idee ist, dass Sie, wenn Sie bei uns arbeiten, eben möglichst viele Teilaspekte der inneren Medizin mitbekommen im Common Trunk, also in der allgemeinen Ausbildung. Dann haben Sie die Möglichkeit eben zu sagen, in welches dieser 8 oder 9 Subfächer der inneren Medizin möchten Sie dann entsprechend gehen. Und dann ist natürlich, weil die Fächer vor Ort sind, der Übergang natürlich relativ einfach. Und dann sozusagen startet man so strahlenförmig in die einzelnen Fächer entsprechend hinein. Und das dritte große Thema ist bei uns Alter und Psychiatrie. Wir haben eine der größten Psychiatrien im mittleren Ruhrgebiet mit über 150 Betten. Alle sozusagen Unterdisziplinen der Psychiatrie, was man sich da entsprechend vorstellen kann, von Akutpsychiatrie bis zu Suchtmedizin. Und ein immer größer werdendes Thema ist auch die Geriatrie, was wir früher mit 2 Kliniken hatten. Wir haben ein medizinisches Konzept mit dem neuen Ärztin-Rektor aufgelegt, das ein Umziehen dieser Kliniken vorsieht. Und insofern war das eines der ersten Kliniken, die wir zusammengefasst haben in einer großen einzelnen Geriatrie.
Nachhaken möchte ich hier an der Stelle mehr. Dr. Wölfe sprach es bei der Vorstellung seines Hauses noch so ein bisschen an und es interessiert viele junge Kolleginnen und Kollegen, wenn sie zu Ihnen ans Haus kommen. Im Rahmen der Weiterbildung, welche zusätzlichen Fortbildungen und Kurse bieten Sie an? Welche fordern Sie gar oder bieten Sie obligatorisch an, wenn Sie dazu dann beide auch noch was sagen könnten?
Ja, also es ist im Grunde so, wie der Kollege auch schon gesagt hat, viele Dinge sind ja durch die Weiterbildungsordnung vorgegeben, nach der wir uns sozusagen im positiven Sinne entsprechend richten. Wir haben sozusagen kein offenes Budget, sondern wir haben ein vorgegebenes Budget von der Geschäftsführung vorgegeben, weil wir innerhalb der inneren Medizin bestimmte Dinge wie EKG-Kurs, intensivmedizinischer Kurs, Echokurse, Sono-Abdomen-Kurse, Schilddrüse eben entsprechend vorgegeben haben. Das taucht bei uns gar nicht mehr in dem Budget Verhandlungen auf für die einzelnen Kliniken, sondern ist ein fester Posten der Geschäftsführung des Krankenhauses, was sozusagen dann über die 6 Jahre innere Medizin eben entsprechend durchlaufen wird. Und das ist sozusagen im Rotationssystem entsprechend auch hinterlegt. Ansonsten sind wir weggegangen von den Einzelfortbildungen. Es gibt praktisch keine Einzelfortbildung der einzelnen Kliniken mehr, sondern wir kennen eigentlich nur noch Fortbildungen am Standort. Und seit 3 Jahren kennen wir eben auch standortübergreifende Fortbildungen. Da haben wir aus Zoom ein bisschen was gelernt und in anderen Webdiensten. Das kann man heutzutage relativ smart machen und kann dann sozusagen auch für die Interessierten eben diese Fächer zur Verfügung stellen und bereithalten.
Mhm. Frau Schweinberg, wie sieht es bei Ihnen aus?
Ja, Weiterbildung, das ist das eine. Internistisches Zentrum hat zum Beispiel ein sogenanntes Lunch-Seminar, zwar kein Lunch, aber immerhin eine Fortbildung einmal wöchentlich. Strahlenschutzkurse, Reanimationskurse, jeder Kollege bekommt 5 Fortbildungstage im Jahr, die dann mit bis zu knapp 1.000 Euro vergütet werden. Das sind so die übergreifenden Kurse, die wir alle haben.
Behalten Sie gleich nochmal das Mikro. Mhm. Sie schnitten es vorhin schon mal an und da habe ich gesagt, da würde ich gerne nochmal nachhaken. Ja. Sie sagen, Sie probieren eben auch neue Arbeitsformen. Ne? Mhm. Homeoffice war da ein Stichwort durch die Pandemie, jetzt weit gekommen. Krankenhaus, immer im Krankenhaus geht das nicht. Was machen Sie da? Im weitesten Sinne ist es ja auch Arbeiten 5.0. Was wäre bei Ihnen möglich? Wie organisieren Sie das?
Arztbriefschreibung. Das ist natürlich als Berufsanfänger noch nicht so sehr im Fokus oder setzen wir noch nicht so sehr durch. Aber alle die, die ein bisschen weiter in der Ausbildung kommen, können dann besprechen. Zum Beispiel, wenn die in der Ambulanz arbeiten, kann man das ja so regeln, dass man 4 Tage die Woche arbeitet, einen Tag Briefe diktiert. Und das Ganze eben verbunden über einen Laptop, das man gestellt bekommt und dann entsprechend auf die Daten der Klinik auch zugreift. Das ist ohnehin Standard. Mhm. Wir können sogar die Medikation für Patienten von jedem Laptop aus ansetzen. Das ist soweit digitalisiert. Mhm. Aber sowas ist denkbar. Und das wird in einzelnen Kliniken bereits durchgeführt. Zum Beispiel Der Oberarzt in meiner Abteilung kommt genauso wie ich aus dem Norden, aus Dortmund. Das heißt, wir fahren jeden Tag diese Strecke über diese gesperrte Brücke und wir werden das so machen, dass er dann an einem Tag in der Woche zu Hause bleibt und von dort aus die Klinik mitbetreut.
Zu guter Effizienz.
Genau.
Bleiben wir nochmal bei den Arbeitsformen. Fünf Tage, vier Tage so, fünf Tage so. Wie sieht es bei Ihnen aus? Auch häufig nachgefragt von jungen Kolleginnen und Kollegen mit Möglichkeiten, den Arbeitsalltag einzuteilen im Sinne von Teilzeitstellen. Was bieten Sie da für Möglichkeiten? Also wie variabel ist das? Bis wie viel Prozent kann man arbeiten? Sind es tageweise? Ist es bei Ihnen ganz frei verhandelbar? Einfach mal so.
Letztlich Überblick. Ist es frei verhandelt.
Ja.
Ja. Und jegliche Form von Teilzeit ist möglich. Was dann sinnhaft ist im Rahmen der Weiterbildung, weil die Weiterbildung sich ja auch entsprechend verlängert, steht auf einem anderen Blatt. Aber erstmal ist alles verhandelbar. Ja. Mhm. Sowohl tageweise wie stundenweise.
Vielleicht können Sie noch ein paar Beispiele, die vielleicht jetzt auch bei Ihnen in der Klinik Sie gerade vor Augen haben.
Ja, eine Kollegin, die auch in der Weiterbildung, in der onkologischen Weiterbildung ist, hat eine 60%-Stelle, geht jetzt aber im Rahmen der Rotation auf die Intensivstation und weil sie da nicht so lange sein will, stockt sie vorübergehend auf 80% auf und wird dann wieder auf 60% zurückgehen. Sie hat drei Kinder, zwei davon sind noch im danebenliegenden Kindergarten, also das ist auch auf dem Klinikgelände. Und so kann man das ziemlich geschmeidig gestalten. Aber so muss es auch sein.
Und die 60% oder 80, wie werden die dann sortiert? Kürzere Tage oder freie Tage?
Also da die Kollegin in Lüdenscheid wohnt, kommt sie jeden werktägig und ist dann von 8 bis 14 Uhr da.
Mhm. Aber es gibt auch andere Modelle.
Es gibt auch andere Modelle, genau.
Okay. Ja, da horche ich jetzt gleich nochmal bei Ihnen nach. Wie ist es in der Klinik und vielleicht, das interessiert mich auch, wie ist es gerade in den chirurgischen Fächern? Da sind ja dann doch die Bedingungen manchmal dann doch noch ein bisschen anders oder haben Sie da vielleicht auch neue Lösungen, neue Arbeitsformen gefunden?
Gut, ich meine, das sind ja keine neuen Lösungen. Wir hatten uns vorhin auch darüber unterhalten. Zu meiner Zeit, als meine Karriereplanung anstand und die meiner Frau, die auch Chirurgin ist, haben wir geguckt. Ich habe meine Grundausbildung in Erlangen an der Uni gemacht, sie im Nordklinikum in Nürnberg. Da haben wir gesagt, gut, ich will Unfallchirurg werden, du willst plastische Chirurgie machen, was machen wir? Und dann haben wir uns beworben und sind dorthin gefahren, wo wir dachten, wir kriegen eine gute Ausbildung. So bin ich an der Unfallklinik in Ludwigshafen gelandet, meine Frau auch. Jetzt ist es heute nicht mehr so. Das ist tatsächlich so, dass die Bewerber, Bewerberinnen nicht mehr so mobil sind und man muss dem Ganzen eben auch zustimmen. Das ist überhaupt kein Thema nicht. Und auch natürlich flexible Arbeitszeiten anbieten. Das hat jetzt, glaube ich, das ist fächerunabhängig. Also die Frau Wünsche hat aktuell 80% Stelle. Da haben wir im Team einige davon. Wir haben einen Oberarzt mit 50%, einen Oberarzt mit 75%, einen Oberarzt mit 80%, die sich dann entsprechend halt die Arbeit einteilen. Das merkt man schon im Team, wenn tageweise Mitarbeitende fehlen. Das bedarf einer guten Abstimmung und einem guten Team-Approach. Ich denke, das ist bei uns so umgesetzt, trotz der Tatsache.
Kommen wir doch Frau Wünsche mal mit vor.
Dass wir sehr viel Arbeit haben. Aber also diese Arbeitsformen sind alle möglich. Und mein großes Problem, also es ist eigentlich nicht mein Problem, aber das Problem meiner Mitarbeitenden ist, dass das die Ärztekammer halt nicht so sieht. Und das nicht als volle Arbeitszeit gilt und man das entsprechend nacharbeiten muss, obwohl die ja im Prinzip mit ihren Überstunden, die sie machen, arbeitstäglich weit an diese Leistung rankommen, die sie benötigen, um Facharzt zu werden. Fachärztin. Was wir dann noch
80%
machen.
80% sind dann eben 80%.
Genau. Und was wir dann eben als Modell entwickelt haben, wo ich unserer Personalabteilung sehr dankbar ist, die Mitarbeitenden können sich das auch aussuchen, dass man sie bei 100% lässt und sie die Überstunden, die sie generieren, zwangsläufig bei uns, ganz flexibel abrufen können. Entweder als Ausgleich oder eben, wenn man sagt, ich muss jetzt irgendwas gekauft werden, eine Küche oder so, dass man dann eben sich das auszahlen lässt. Ne?
Jetzt frage ich direkt mal Frau Wünsche, wie 80%, Sie sind jetzt in der Weiterbildung zur Orthopädie und Unfallchirurgie, in welchem Weiterbildungsjahr?
Ich komme jetzt ins zweite Jahr.
Ins zweite Jahr und ja, wie ist es bei Ihnen geregelt mit den 80%? Ja.
Also ich habe zwei Kinder,
ja.
Was mein Anreiz ist, 80% zu arbeiten. Ich habe einen Tag in der Woche frei, das ist bei mir der Montag, mein Mann hat den Freitag frei, so kann man das halt besser organisieren.
Das ist verlässlich organisiert.
Genau, das ist verlässlich organisiert, das würde besser funktionieren, als wenn ich jetzt jeden Tag früher gehen würde, genau.
Und das ist dann bilateral so besprochen worden?
Mein Mann arbeitet nicht bei uns. Ne?
Nee, aber
genau,
mit,
also,
mit Sie,
genau,
wie,
ja.
wie Sie es machen mit
Genau,
Ihnen.
Also okay. wir haben das am Anfang besprochen, in welcher Form ich mir die Teilzeitstelle vorstellen kann. Und natürlich muss man im Team absprechen, welcher Wochentag möglich ist, weil es geht natürlich nicht, dass mehrere Menschen im Team am gleichen Tag fehlen. Das muss man sich dann schon einteilen, dass man für jeden einen passenden Wochentag findet. Mhm. Ne? Genau.
Gut, also auch in diesen Arbeitsformen. Sicher, neu sind die Lösungen nicht, aber neu ist, dass sie doch immer mehr Energie aufgewendet wird, um sie umzusetzen.
Gut, ich meine, wenn man selber in so einem Setting groß geworden ist in der Medizin, also wie gesagt, auch beides Chirurgen und wir haben auch zwei Kinder, dann weiß man, an welcher Schraube, Stellschraube man drehen kann oder muss. Aber es geht eben nur, und das ist auch eine ganz wichtige Botschaft, und erst dann sind wir, dann sage ich immer wieder, sie weiß das, wenn beide da mitspielen. Ne? Also wenn nicht nur, wenn die Kinder dann krank sind, die Frau zu Hause bleibt und ihre Karriere opfert, in Anführungszeichen, es muss halt auch mal der Mann dann machen. Ja? Also wenn das sozusagen umgesetzt ist aus meiner Sicht und wir haben das so gemacht, dann funktioniert es.
Haben dann denn bei Ihnen auch die männlichen Assistenten dann dieser Teilzeitstellen?
Die können
denn das
natürlich,
heißt ja auch.
Ja, natürlich. Ja? Ja, okay. Ja, das steht außer Frage. Und zum Thema Homeoffice, ich habe auch einen Tag Homeoffice verhandelt. Ist so. Ja.
Okay.
Geht auch bei mir. Ja.
Auch Doc Future. Ja, vielen Dank. Herr Grundmeier, wie sieht es bei Ihnen aus?
Ja, eigentlich vergleichbar. Wir haben vielleicht noch eine etwas andere Nuance. Da wir ja ein Rotationssystem haben, haben wir das Verständnis in der inneren Medizin, dass Sie am Ende, wenn Sie bei uns anfangen, ja nicht sozusagen in der Gastroenterologie anfangen und dort 6 Jahre bleiben, sondern wir haben das Verständnis, dass Sie in der inneren Medizin, im sogenannten Zentrum für innere Medizin anfangen. Das ist der eine Aspekt. Das führt dazu, dass Sie im Zweifel auch als Bewerber nicht einem Chefarzt gegenüber sitzen, sondern gleich 3 Chefärzten, jetzt an meinem Standort, weil wir da 3 Internisten dementsprechend sind und weil wir sozusagen zusammen die Kollegen anschauen und die Kollegen auch einstellen und was Sie gar nicht so richtig mitbekommen, was uns aber dann nochmal wichtig ist, und da fasse ich jetzt den Bogen hin zu den Teilzeitmodellen. Grundsätzlich ist bei uns auch alles möglich. Man muss aber ein bisschen ehrlich sein im Alltag. Die Medizin wird immer weiblicher, das meine ich jetzt ganz positiv. Und das attraktivste Modell ist natürlich, morgens um 9 Uhr zu kommen und bis 13, 14 Uhr zu arbeiten. Ja, ich bin selber Vater, bei uns war das damals eigentlich nicht möglich, aber wenn ich meine Frau frage, sagt sie, das wäre ein gutes Modell, und das fragen auch die Kolleginnen nach. Nun können Sie aber, da muss man ehrlich sein, eine Klinik nicht von 9 bis 14 Uhr führen, sondern Sie müssen das ja irgendwie so hinbekommen, dass Sie sozusagen am Ende 24/7 etwas dargestellt bekommen. Und insofern machen wir es so, dass wir, wenn wir hören, der Bewerber, die Bewerberin möchte Teilzeit arbeiten, der Form oder der Form, dass wir das dem Team am Heim stellen. Denn am Ende, da muss man vielleicht auch mal sich selbst reflektieren, das ist als Chef manchmal ein bisschen schwierig, aber wenn man mal ganz in Ruhe mal drüber nachdenkt, fällt einem eigentlich ein, dass am Ende ja natürlich auch die Chefs mit diesen Modellen arbeiten können müssen, aber eigentlich muss das Team damit arbeiten. Ja, das heißt also, wir gehen da hin und sagen, pass mal auf, wir haben jetzt einen Bewerber, der würde arbeiten, aber in der und der Zeit, wie seht ihr das im Team? Ja, kann man das im Team entsprechend einbauen? Häufig gibt es da nochmal eine Dynamik, dass dann der Nächste aufsteht und sagt, ah, wenn der jetzt aber von 9 bis 14 Uhr kommt, dann könnte ich ja mal von 12 bis 16 Uhr, 18 Uhr arbeiten als Beispiel. Ne? Also die Nuance ist bei uns noch, dass wir das im Grunde in die Assistentenschaft mit zurückspiegeln zu den Assistentensprechern und dass wir von dort auf den Input hören. Und ansonsten bewegen wir uns natürlich im Rahmen der Stellenpläne und da sind ja die Dinge vorgegeben sozusagen.
Herzlichen Dank. Behalten Sie es gleich. Wir sind nämlich jetzt hier schon eigentlich an unserer Zeitgrenze. Ich habe aber noch eine kurze Frage, die sich auch in der Runde ganz kurz beantworten lässt. Nicht Doc Future, sondern Weiterbildung Future. Weiterbildung ändert sich ja auch und mit der neuen Weiterbildungsordnung immer mehr und mehr kommt das E-Logbuch. Wie weit ist das bei Ihnen jetzt schon verbreitet? Inwiefern führen Ihre Weiterbildungsassistenten nicht mehr diese normalen Logbücher mit den ganzen Zettelchenkram, die Sie dann immer unterschreiben müssen, sondern gibt es an Ihrer Klinik das E-Logbuch oder vielleicht bei etwa wie viel Prozent der Assistenten?
Ja, also für die Klinik Ärzte Mitte kann ich sagen, bei uns gibt es das E-Logbuch, ist ja nun auch von der Ärztekammer vorgesehen, ja. Für alle, die neu angefangen sind. Wir sind noch in so einer Übergangsphase bei den Kollegen, die schon etwas länger da sind. Da gibt es dann so teilweise digital, teilweise Papier. Für alle jungen Kolleginnen und Kollegen, die bei uns anfangen, gibt es nur noch das E-Logbuch. Wir haben aber, das sage ich ganz offen, unseren internen Prozess nicht geändert, weil das, was sich das E-Logbuch vorstellt, ich weiß nicht, wiefern Sie sich damit beschäftigt haben, das ist ja so ein Hin- und Herschicken von Statements. Also Sie tragen ein, wie viele Untersuchungen Sie gemacht haben. Der Chef sagt, an der Stelle ist es zu viel oder zu wenig. Interessanterweise tragen meine Assistenzärzte immer zu wenig ein. Ich weiß nicht, ob die einfach nur höflich sind. Ich setze das immer regelhaft entsprechend hoch. Und das macht sehr viel Arbeit, das wieder zurückzuschicken, wir hin und wieder ein Mitarbeitergespräch. Und wir machen es eigentlich relativ einfach. Wir sind bei der alten, total altmodischen Geschichte geblieben. Wir haben ein- bzw. zweimal im Jahr Mitarbeitergespräche. Und im Rahmen dieser Mitarbeitergespräche arbeiten wir einfach dieses E-Logbuch einfach ab. Wir haben einen Monitor, da gucken beide Seiten einmal drauf. Wir gucken uns einmal in die Augen und sagen, EKGs 250, alles klar, eintragen, Haken dran machen. mein persönliches Statement, dieses E-Log-Buch, so wie es krude vorgesehen ist, ist ein Hin- und Her-Ping-Pong-Spielen. Das braucht nur Zeit, das haben wir ein bisschen abgekürzt. E-Log-Buch ist eingeführt.
Okay.
Genau.
Bei Ihnen, wie sieht es da aus?
Ja, Lüdenscheid ist ja auch Ärztekammer Westfalen-Lippe. Ja. Das, ab neuem Jahr gibt es nur noch das E-Logbuch, bis dahin noch diese Übergangszeit. Das ist ja Kommunikation auf der Ebene Assistent und Chefarzt. Und wie man das im Einzelnen dann ausagiert, muss man dann schon immer gucken. Mitarbeitergespräche, das ist eine gute Idee. Aber ja, natürlich, muss sein. Ne? Wir kommen ja ohnehin nicht drum herum. Das
ja, aber es ist noch so in der Übergangsphase.
Es ist gerade noch kommen, Übergang, ja. Aber es ist präsent. Die Klinikdirektoren wissen, dass sie das machen müssen und dann wird das auch durchgeführt werden.
Okay. Und wie ist es bei Ihnen?
Ja, wir sind durch das, dass ich eben erst seit 2 Jahren dort tätig bin, gerade erst dabei, das alles entsprechend umzustellen. Ich habe mich jetzt auch mal eingedacht in die ganze Situation. Es ist tatsächlich nicht einfach. Also es gibt Aussagen, dass man eine Flasche Wein pro Assistenzarzt braucht, bis man das alles durch hat. Und das muss man einfach wissen, man ist maximal transparent. Das heißt, die Ärztekammer kann das kontrollieren. Und da müssen wir gerade bei uns im operativen Fach aufpassen, denn also da gibt es ja lustigste Studien. Schon vor 10 Jahren gab es in Berlin eine Studie, wenn alle medianen Laparotomien, also Baucheingriffe, die die Facharztaspiranten eingereicht haben, mit ihren Katalogen stimmen würden, müsste jeder Berliner so eine Operation haben. Das heißt, in diesen Katalogen ist durchaus auch das eine oder andere Mal ein bisschen an der Stellschraube gedreht worden und das geht nicht mehr. Wir sind maximal transparent und es ist auch jurisdiziabel. Das heißt, man muss tatsächlich gucken, dass das, was dort eingetragen ist, auch stimmt. Ich kenne einen ersten Fall, wo ein Chefarzt über diese, sagen wir mal, Hürde in Anführungszeichen seine Anstellung verloren hat.
Okay, dann sind wir ja gespannt. Noch wird es teilweise Hürde genannt oder ist noch so was in den nächsten Jahren, können ja auch Kinderkrankheiten sein, die dann noch ausgemerzt werden oder man braucht noch ein paar Flaschen Wein, wie Sie sagen. Aber zunächst danke ich Ihnen für die Runde. Ich denke auch in Ihrem Namen. Und wir sind eigentlich mit unserer Zeit jetzt schon rum. Dennoch will ich nicht die Gelegenheit versäumen. Gibt es bei Ihnen an die drei eine dringende Frage, wo Sie sagen, jetzt das will ich jetzt aber noch mal wissen. Es war ja wie so eine Kurzvorstellungsrunde. Sie haben sicher auch dann noch Gelegenheit. Sie sind an den jeweiligen Ständen. Aber wenn es jetzt noch was gibt, dann ist jetzt noch ganz kurz die Gelegenheit dazu. Keine Frage von Ihnen. Dann ganz herzlichen Dank an Sie drei, dass Sie hier Rede und Antwort gestanden haben. Applaus